ARD.
Hallihallo zusammen zu einer neuen Folge Fakt ab. Diese Woche mit mir, mit Julia Nestlen und mit
Sina Kürz. Hallo.
Hallo, hallo. Also ich habe diese Woche was, ich konnte mich vorhin in der Recherche nicht halten. Ich musste sehr laut lachen. Kollegen kamen aus den Nachbarbüros und haben geguckt. Ich erzähle euch was über eine Worm Charming Championship. Also ein Wettbewerb im Würmerbezirzen. Und was wissenschaftlich belegt, die beste Methode dazu ist. Es wird toll.
Ja, also... Das ist etwas, was ich mich schon immer gefragt habe, wie ich das am besten erreichen kann, Würmer bezirzen. Ich bin sehr froh, dass ich die Info heute von dir kriege. Ich habe auch ein paar schöne Themen aus der Popkultur. Ich bin sehr gut darauf vorbereitet, wenn unser ganzer Planet zu einer Wüste werden wird, so wie bei Dune. Da habe ich mich informiert. Aber dazu später mehr. Erst wollte ich dir über den Jugendforscht-Wettbewerb 2024 was erzählen. Kennst du das?
Ja, immer. Ja, ich liebe
das. Ja,
die.
Das ist so geil. Mhm. Das ist, also hast du da mal mitgemacht? Nee, ne? Wahrscheinlich.
Nee. Ich bin nur immer wahnsinnig...
Ohne dir zu nahe zu treten, wahrscheinlich nicht.
Hallo! ich bin nur immer wahnsinnig beeindruckt davon, was für mega Ideen die Leute haben und was für gute Lösungen die einfach für Alltagsprobleme haben, dass ich mir oft denke, ja, Mann, endlich macht's mal jemand.
Es ist vor allem nicht, also du sagst, die Leute sind ja, also es sind ja Kinder, es sind ja teilweise 14 oder so.
Ja,
und,
ja.
Ich habe früher mal so das Gefühl gehabt, vielleicht bauen die diesen Vulkan. Kennst du in diesen Highschool-Filmen, wo die so einen Vulkan bauen, wenn es diese Wissenschaftswettbewerbe gibt für irgendein, in irgendwelchen Highschool-Filmen, ist natürlich in Amerika so, wird auch immer dieser Vulkan gebaut, aber Jugendforscht Bundeswettbewerb 2024 in Deutschland ist wirklich auf einem ganz anderen Level. Und die machen in dem Alter schon Dinge, da war ich froh, wenn ich irgendwie annähernd mit dem Schulstoff hinterher kam. Und meanwhile, die sind einfach, also es ist einfach wirklich total crazy. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die bei den Landeswettbewerben weit gekommen sind, meine Favoriten. Zum Beispiel, ich bin ja großer Fan von so Materialwissenschaften und Rohstoffforschung und so. Und da gibt es einen 17-Jährigen aus Berlin, der Casein, das ist dieses Protein in Milch und Käse und so weiter,
ja.
Casein,
ja.
Daher kommt das Wort Käse, genutzt hat als erneuerbaren Rohstoff. Der hat aus verdorbener Milch Casein rausextrahiert und dann irgendwie so ein bisschen rumgemixt mit Säuren und Laugen und noch anderen wilden Sachen aus dem Chemiebaukasten oder vielleicht auch nicht aus dem Baukasten.
Aus dem Kühlschrank.
Aus dem Kühlschrank, ja. Und zum Beispiel mit Graphit gemischt und irgendwie so einen Bleistift daraus gebaut aus Casein oder irgendwie ein Material aus Casein erstellt für einen 3D-Drucker.
Auch gut.
Womit er auch Bauteile bauen kann. Mhm. Und was sich unfassbar gut als Plastikersatz eignet.
Ah.
Und zum Beispiel, Anwendungsbeispiel, Einwegbesteck.
Hä, voll gut.
Also, und auch mit einem 3D-Drucker und so unterwegs ist. Wobei ich mich gefragt habe, ob, wenn das wirklich so Casein ist und aus verdorbener Milch, ob dann auch das Einwegbesteck so säuerlichen Geschmack hat oder so. Nee, bräuchte ich jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht so ist. Aber ich habe auch keine Ahnung von Chemie. Nicht so wie dieser 17-Jährige wahrscheinlich. Das fand ich ganz nice.
Ja.
Was ich auch ganz cool fand, waren drei 17-Jährige aus Schleswig-Holstein, die geguckt haben, ob es eine nachhaltige Art für Straßenasphalt gibt. Oh. Das, was da so normalerweise genutzt wird, Bitumen heißt es irgendwie, das wird ja aus Erdöl hergestellt.
Ja,
und Erdöl ist ja nicht
arg.
So geil.
Mhm.
Ja, aber die wollten halt irgendwie was Nachhaltiges haben, haben irgendwie so aus Asche und Sand und irgendwelchen Ölen und so versucht, da irgendwie einen Ersatz für Asphalt herzustellen und haben jetzt aus Sonnenblumenöl und Sand und irgendwie Salpetersäure als Oxidationsmittel einen neuen Rohstoff für den Straßenbau entwickelt. So, what the fuck einfach.
Warum nicht? Okay, cool. Ja, bei Straßenbau ist ja oft eher so ein Downcycling, ne? Dass zwar andere Sachen verwendet werden können, aber es wird halt immer schlechter von der Qualität her und es bleibt nicht im Rohstoffkreislauf drin, das ist ja oft so das Problem.
Und es geht ja auch immer ums Geld, ne?
Ja.
Muss man ja auch sagen. Weiß ich jetzt nicht, ob die daran gedacht haben, ob die Industrie das gebraucht
hat. Super nachhaltig, aber sehr teuer.
Ja.
Klassiker.
Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Auch ein paar Schülergruppen haben einfach Exoplaneten beobachtet. So,
ja.
Ne? Wenn ich froh bin, dass ich die Venus oder den Jupiter irgendwie am Himmel erkenne, ne? Hören auch mal irgendwie so unter 18-Jährige irgendwelche Exoplaneten in anderen Sonnensystemen beobachten. Warum nicht? Und auch großer Favorit bei mir ist ein 19-Jähriger aus Baden-Baden, der einen faltbaren Kleiderbügel entwickelt hat. Das sind immer verschiedene Kategorien.
Ja.
Und hier ist das Kategorie oder das Fachgebiet Arbeitswelt.
Mhm.
Und hat einen faltbaren Kleiderbügel entwickelt, mit dem man schneller Kleidungsstücke vor allem kleine Stücke, die so einen engen Kragen haben. Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie Alter, versuchst, den Kleiderbügel
reinzumachen. Statt einfach von unten den Bügel reinzumachen, versucht man ihn immer oben durch das Loch vom Hals irgendwie und dann verleiert es und
Ja, weil man kann es nicht einschätzen, ne? Ich denke auch immer so, ja, das wird schon passen, wenn ich einfach das noch so über den drüber und dann dauert das einfach ewig. Und,
ich kann das sehr gut einschätzen. Ich bin einfach doof. Also, ne? Das ist einfach. Also.
Auch gut.
Jetzt nicht so, dass nicht die Erfahrung schon gezeigt hätte, dass das nicht funktioniert.
Ja, gut. Aber dafür haben wir ja, Kinder, die uns die Welt besser machen können, wenn wir es nicht anders hinkriegen. Also, es ist einfach wieder sehr viel crazy shit dabei.
Und also, da kann man rechts und links so die Flügel einklappen? Oder wie funktioniert dieser Kleiderbügel?
Ja, so habe ich es verstanden. Also auf dem Bild sieht man wirklich, dass man den so einklappen kann. Ja. Und es dauert, stand auf der Seite, was auch ein bisschen weird ist, ein normaler Kleiderbügel, da würde der Vorgang bei ähnlichen Kleiderstücken um die 10 Sekunden dauern.
Aha.
Und bei denen kann es dann sogar in, lass mich mal kurz nachgucken, wie viel haben Sie gesagt? 1 oder 2 Sekunden oder so? Liegt bei der Variante unter einer Sekunde. Die Zeit für eine Bügelinteraktion, so steht es auf der Seite von Jugendforsch. Das ist schneller als mit konventionellen Kleiderbügeln, bei denen das Auf- und Abhängen oftmals länger als 10 Sekunden dauert. Also es ist einfach Lebenszeit, die man einspart.
So, Effizienz. Ich bin große Freundin von Effizienz und ich sehe da auch so eine Kinderwette, wenn dann nochmal, naja, diese Sendung gibt es ja nicht mehr. Weiteres Absurdes aus dem Alltag, die Worm Charming Championships. Also der Wurm-Umgarnungswettbewerb, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ich habe mich dann auch gefragt, also was machst du mit dem Biologiestudium? Wozu waren meine Vorlesungen in Umweltwissenschaft, Bodenkunde gut? Damit ich euch jetzt über diesen Wettbewerb und über Regenwürmer informieren kann. Das ist tatsächlich ein Riesending in UK und teilweise auch in Texas als Sport. Ne? Also Angler machen das schon lange, Anglerinnen und Angler, irgendwie versuchen Würmer aus dem Boden zu kriegen, um dann damit zu angeln. Aber es ist wirklich eine Massenveranstaltung. Über den Sommer gibt es mehrere solche Championships. Es gibt eine World Championship und es ist die Suche nach der besten Methode, um Würmer aus dem Boden rauszulocken.
Also beste Methode heißt, also jeder hat einen Unterschied. Es gibt keine, wie machen das denn Angler? Zahlen die nicht einfach irgendwo beim Tierfachhandel und kaufen sich eine Kiste Würmer?
Das machen die, die nicht, die über Generationen gelernt haben, wie man die Würmer richtig bezirzt. aber einmal ganz kurz, bevor wir eben zur wissenschaftlichen Erklärung dahinter kommen. Dieser Wettbewerb, der ist wirklich ernst zu nehmen. Es gibt die International Federation of Charming Worms and Allied Pastimes, die IFCWAP. Und dieser Wettbewerb geht bis in die 80er Jahre zurück. Es hat dann ein Mensch in einer Schule mal angefangen und jetzt gibt es eben mehrere solcher Wettbewerbe. Und die tun sich auch tatsächlich zum Beispiel mit der UK Soil Association zusammen. Also wollen dann auch Leute dazu motivieren, Daten zu sammeln über das Wurmvorkommen in UK. Also auch so ein bisschen, ne, Awareness, Bodengesundheit und so weiter und so weiter. So.
Mhm.
Es gibt Regeln bei dem Wettbewerb. Und zwar Charm, don't harm. Also man darf nicht buddeln auf seinem kleinen Stückchen Land, was man da hat, um die Würmer rauszulocken. Und man darf sie nicht verletzen, auf gar keinen Fall. Und man muss einfach vorsichtig sein. Ne? Also man darf jetzt nicht irgendwie dran rumhacken so richtig.
Ach krass, okay.
Jedes Team hat 2 Quadratmeter Wiese. Also 2x2, also 4 Quadratmeter Wiese in dem Fall, was jetzt am Wochenende war. Und man hat eine halbe Stunde Zeit. Und man darf irgendwie versuchen, diese Würmer rauszulocken. Ich habe einen Videomitschnitt gefunden vom Wochenende und ich würde sagen, wir hören da mal rein und ihr guckt mal, was da in eurem Kopf für ein Bild entsteht. Seid ruhig sehr kreativ, die Leute sind nämlich auch sehr kreativ.
2, 1, go!
Sind das Trommeln im Hintergrund?
Ja.
Also es klingt eher, als würde da jetzt so eine fette Parade einmal durch die Straße gehen. Also irgendwie ist es sehr... Könnte auch Karnevalszug sein, ehrlich gesagt.
So sieht's auch aus.
Bis auf die Schreie. So Schreie sind meistens nicht beim Karneval.
Hello! Natürlich gibt's so Schreie.
Könnte ja auch eine Methode sein.
Könnte man mal ausprobieren. Auf jeden Fall, du bist da gar nicht so falsch. Also es gab auch viele Menschen, die verkleidet waren, haben sich zum Beispiel als Krähen verkleidet, weil Krähen sehr erfolgreiche Wurmjägerinnen und Jäger sind. Die Leute trampeln auf ihren 4 Quadratmetern rum. Sie haben einen Stock im Boden und sind da mit so einer Säge dran oder einen Metallstock und klopfen dran. Leute mit Trommeln. Dann, was ich besonders gut finde, ist Menschen entweder mit einem Kazoo, das ist dieses Ding, in den Boden rein, oder auch mit einem Didgeridoo machen sie so diese Didgeridoo-Geräusche in den Boden. Es ist absurd. Manche kippen auch Wasser drauf. Das ist aber bei manchen Wettbewerben auch verboten, muss man auch sagen.
Und also weil es gefährlich sein könnte für die Würmer, oder? Weil du meintest ja Charm, don't harm. Also ja. Ich weiß nicht, ob die Würmer Bock haben, so ein Kazoo die ganze Zeit sich anzuhören. Könnte auch Tierquälerei sein.
Ja, ich wollte auch, also das ist auch so ein bisschen mein Fazit des Ganzen. Ich weiß nicht, ob man Charming sagen kann, sondern ob man halt die Würmer eher in Panik versetzt. Aber naja, insgesamt dieses ganze Happening ist eher so eine, ich würde sagen, so eine menschliche Performance-Kunst-Adaptation davon, wie halt ein Vogel versucht, einen Wurm aus dem Boden rauszukriegen. Und die erste Frage, die sich ja irgendwie stellt, ist, können Regenwürmer hören? Weil das meiste ist ja irgendwie jetzt mit Sound oder mit Vibration. Und da bin ich auf was gestoßen, was ich sehr lustig fand. Und zwar Charles Darwin hat im 19. Jahrhundert seinen Sohn gesagt, spiel doch mal mit dem Fagott ein paar Lieder. Und hat dann Regenwürmer dahingesetzt und geguckt, ob sie davonkriechen oder ob sie was machen. Das Ergebnis von ihm war, nein, diese Würmer können nicht hören. Aber man muss auch sagen, je nachdem, wie man Hören definiert. Ne? Wenn man Hören definiert über Schallübertragung über die Luft und dann kommt es auf ein Trommelfell beispielsweise, eher nicht. Wenn man aber sagt, okay, auch so Vibrationen zu spüren, ne, wie zum Beispiel auch gehörlose Menschen das können Würmer wiederum schon. Ne? So die physische Empfinden von Schallwellen, das geht schon.
Genau.
Und ganz kleiner Exkurs, es gibt übrigens eine Studie zu Fadenwürmern, dass die auch über, also Schallwellen übertragen über Luft, über ihre Haut auch spüren können. Aber ne, andere Würmer, so, wir reden über Regenwürmer. So. Bei Regenwürmern muss man auch sagen, es gibt ganz viele verschiedene. Und auch die Studien, die ich jetzt dann gleich zitiere, die sind nicht unbedingt immer auf die Art bezogen, die bei uns so der klassische Wurm sind. Und zwar, das sind ja die Tauwürmer, also diese, ne, die Rosanen, die wir auch im Garten haben.
Das sind die übrigens, diesen Ring haben um den Körper.
Genau, auch. Das sind übrigens Tiefgräber. Ich komme jetzt ein bisschen mit meiner Bodenkunde-Vorlesung um die Ecke. Es gibt die Flachgräber, die Tiefgräber und die Streubewohner und die Klassiker, das sind eher so die Tiefgräber. So. Und genau, warum kommen denn überhaupt, jetzt die zweite Frage, dann die Würmer bei Vibration raus? So ein klassischer landläufiger Glaube ist ja, Regen, die ersticken, das Trommeln vielleicht, ne, kommen raus. Aber das kann bisher nicht belegt werden, weil wiederum belegt werden konnte, dass Würmer auch in überfluteten Wiesen teilweise sehr lange überleben können. Also es ist nicht der Grund, weil sie dann ersticken würden, sondern...
Nee, also ertrinken meinst du, ne? Ich muss kurz verstehen.
Ja, ertrinken, beziehungsweise weil halt kein Sauerstoff da ist.
Also das ist nicht
da
der Grund?
Das ist
ich
nicht
dachte,
der Grund.
Dass die, also das, was ich jetzt auch und alle anderen Menschen wahrscheinlich auch denken, bei Regen kommen die raus, weil
sie ertrinken?
Weil die Wohnung überflutet ist und sie denken, scheiße, raus hier.
Also ist zumindest nicht belegt bisher. Es konnte noch nicht wissenschaftlich belegt werden. Was aber eher dann eine Theorie ist, ist, dass wenn oben es feucht ist, das eben eher ein Milieu ist, in dem sie dann auch mal essen können. Ne? Also dass sie auch mal oben was finden können. Und die machen das ja so, die kommen dann, die haben ja ultralange Körper, die kommen mit einem Teil ihres Körpers raus, so 10 Zentimeter und dann ist das wie so na, aus dem Loch und dann so im Kreis rum, tasten die einmal so ab. Und wenn sie dann genug gefunden haben, dann ziehen sie sich wieder zurück in ihre ultralangen Röhren. Und die andere, aber schon eher nachgewiesene Begründung, warum die bei Vibration rauskommen, ist, weil sie vor Maulwürfen fliehen. Und die Vibration, die ein Maulwurf im Boden macht, wenn er sich durch den Boden durchgräbt, und die Vibration, die durch Trampeln auf der Erde oder durch eben dann Regentropfen ausgelöst wird, dass das ähnliche Frequenzbereiche sind und deswegen die Regenwürmer flüchten.
Aber das ist ja seltsam, wenn die, vielleicht können die ja auch dann ungefähr abtasten, von wo die Vibration kommt, weil die Vibration scheint ja bei diesen Charming Championships von oben zu kommen.
Ja.
Und die kommen dann trotzdem raus.
Ja, beziehungsweise bei den Charming Championships, teilweise rammen die ja auch so einen Stock in den Boden und dann wird daran eben rumgesägt, also gefiddelt und so weiter.
Ah, okay, verstehe, ja.
Also schon auch mal weiter unten. Aber scheinbar können die das nicht unterscheiden. Ich meine, es gibt auch Schildkröten, die das machen, die irgendwie ihre Füße da stampfen und dann auf die Regenwürmer warten. Ist auch alles, das ist wirklich wissenschaftlich belegt. Das scheint zu funktionieren. Also wissenschaftlich belegt ist, mach Vibrationen in den Boden rein und die Würmer kommen raus.
Also es funktioniert, das heißt, die Leute trampeln da rum, ja, und machen Vibrationen und dann kommen dann auch, wie viele Würmer kommen denn da raus?
Ah, pass auf, also dieses Mal bei diesem Wettbewerb jetzt am Wochenende haben gewonnen die Tennessee Worm Tuckers. Die haben ganze,
das war auch mein Favorit.
Die haben ganze 32 Würmer rausgekriegt, und zwar indem sie Country-Musik unter anderem gespielt haben. Also die Vibrationen waren wohl besonders gut. Die Rekordhalterin ist aber...
Charm, don't harm!
Ja, ja. Eine 10-Jährige, sie heißt Sophie Smith of Cheshire oder so, die hat über 500 Würmer mal rausgekriegt in einer halben Stunde. Also da war ein Auflauf am Start. Aber durchschnittlich wohnen in einem Quadratmeter Boden eigentlich so um die 100 Regenwürmer. Das heißt, theoretisch müsste man 400 Regenwürmer, wenn man sich sehr anstrengt und alle erreicht, die sind ja auch tief im Boden teilweise, die Tiefgräber, vielleicht kriegt man sie nicht immer erreicht, müsste man sehr viele Würmer rauskriegen. Aber ja, also
aber
die jetzt gewonnen
haben,
weißt
du, wie tief die sind? Weißt du, wie tief die Tiefgräber sind?
Also, 1,60 habe ich im Kopf, ist durchaus ein Lebensraum, in dem sie sich aufhalten.
Ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung von solchen Tieren, ne? Das ist aber auch wirklich beeindruckend. Okay, das heißt, sie trampeln da rum. Ich kenne nur eine Methode von, habe ich mal von einem Bekannten gehört, der auch angelt und Regenwürmer aus dem Boden holen möchte und einfach eine Autobatterie nimmt und die irgendwie mit dem Boden verbindet. Und ja, dann mögen die Würmer das auch nicht und kommen raus, aber das passt ja nicht zu Charm, Don't Harm.
Das ist eher Electroshock and Harm, yes.
Ja, das ist nicht so eine nette Methode, um die Würmchen da rauszukriegen. Und ich meine, das ist ja eigentlich ganz süß. Das heißt, die werden gefangen und danach wieder freigelassen?
Ja, genau, die werden wieder freigelassen, werden auch nicht zu lange dann an der Oberfläche gelassen, weil UV-Strahlung ist auch nicht so gut. Die kriegen dann vielleicht einen Sonnenbrand und so. Nee, das ist wirklich eine nette Veranstaltung. Ich fand es wirklich nett.
Super sweet. Seit wann gibt's das?
Seit den 80ern. Und wir haben noch nie davon gehört.
Wir haben noch nie davon gehört. Und so werden in den amerikanischen Familien dann die Familiengeheimnisse, wie man einen Wurm aus dem Boden kriegt, über Generationen weitergetragen.
Ja, und in UK.
Damit irgendwann die Worm Charming Championships gewonnen werden können und stolz in die Familie gebracht wird. Julia, hast du Dune geguckt? Dune?
Den ersten Teil, den zweiten noch nicht, weil da muss man den ersten noch mal gucken und das dauert so lang.
Ohne Spaß, wirklich, ne? Weil ich kann mich an den ersten auch fast gar nicht mehr erinnern. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber was ich noch weiß, ist, es sind sehr schöne Bilder und es ist sehr viel Wüste dabei.
Ja.
Und vielleicht kannst du dich erinnern, dass die viele in diesem Film so einen Anzug tragen, wo auch immer noch so Schläuche durch die Nase gehen, ne? Und die auch so den Mund bedecken und so. Das ist der sogenannte Stillsuit. Ein Wasseraufbereitungsanzug, weil in dieser Wüste, ne, auf diesem Planet, wo die da sind, gibt es ja sehr wenig Wasser, Wassermangel. Und deswegen ist jeder Tropfen Wasser sehr, sehr wichtig. Und auch der eigene Wasserhaushalt muss irgendwie beibehalten werden. Man verbraucht ja auch Wasser, ne? Und dieses verbrauchte Wasser darf auf gar keinen Fall irgendwie wegkondensieren, sondern muss irgendwie beibehalten werden. Dafür gibt es diesen Stillsuit.
Wie die ISS, und das ist so.
Ungefähr so, ja. Ja, tatsächlich so eigentlich. Ja, ja, nicht schlecht.
Die ISS zum Anziehen. Okay, sorry.
Genau, die ISS zum Anziehen. In der Realität gibt es dann Leute auf unserem Planeten, die solche spannenden technischen Ideen in Filmen sehen und sagen, boah, geil, ich habe am Wochenende nichts zu tun, ich habe richtig Bock, sowas nachzubauen. Und jetzt hab ich entdeckt, dass wieder ein paar sehr ambitionierte Menschen mit handwerklichem Hintergrund Bock hatten, diesen Stillsuit nachzubauen und es innerhalb von einem Tag geschafft haben. Also ein Anzug, der all das Wasser, was du verbrauchst, dein Schweiß, dein Urin, deine Atemluft, überall, wo Wasser halt irgendwie mit dabei ist, dass das nicht an die Oberfläche kommt, sondern in deinem Anzug, in dem Stillsuit drin bleibt und du es dann trinken kannst.
Abgefahren.
Also es soll ja sogar getrunken werden.
Ja.
Die haben ja dann einfach, ja, wie beim Ballermann oder so, keine Ahnung, wo haben die diese Helme oder so? Wo du dann
die Trinkhelme.
Hast. Ja. Genau, also die Schläuche sind auch mit eingearbeitet. Ja, und das ist ein YouTuber oder mittlerweile eine ganze YouTuber-Gruppe, die heißen Hacksmith Industries und die bauen super gerne irgendwelche Gimmicks und Technologien aus irgendwelchen Filmen oder Serien aus der Popkultur nach und haben schon wirklich den verrücktesten Kram nachgebaut. Auch Lichtschwerter, ganz berühmt für ein ganz tolles Lichtschwert oder irgendwelche Sachen auch aus Spielen. Wie auch immer, jetzt haben sie den Stillsuit nachgebaut und es ist sehr interessant, innerhalb von einem Tag so einen Anzug nachzubauen. Ich erzähl dir mal, wie die den gebaut haben.
Ja, bitte. Weil im Moment ist in meinem Kopf sowas wie so ein Skianzug.
Ja, wie stellst du es dir vor?
Und unten sammelt sich einfach... Naja, irgendwo, also unten sammelt sich einfach alles so bei den Füßen, wie so in so Gummistiefeln. Und dann passiert da irgendwas und dann wird es wieder hochgepumpt. So ist gerade das in meinem
hoffen
Kopf.
Wir. Ja, ich finde den einen Schritt, den du gesagt hast, sehr wichtig. Hoffen wir, dass da irgendwas passiert zwischen Hochpumpen und Sammeln. Weil, ja, das ist, glaube ich, so das Schwierige daran. Naja, also Skianzug finde ich super. Genauso fängt es auch an. Die haben einfach so einen riesigen Plastikanzug einfach genommen. Also einfach, ja, so ein Ganzkörperanzug. Ja. Wo du dann reinschlüpfst, die sehen auch so ein bisschen aus wie so Michelin-Männchen dann, den kann man auch so aufpusten. Das haben sie jetzt nicht unbedingt gemacht, aber so ein Anzug ist es halt. Und dann haben die ein sehr spannendes elektronisches Bauteil da reingemacht, so ein Halbleiterbauteil, das nennt sich TEC, Thermoelectric Cooler. Das ist einfach so ein Ding, das wird auf einer Seite ganz heiß und auf der anderen Seite wird es ganz, ganz kalt, wenn da Strom durchgeht. Mhm. Das ist ein elektrisches Bauteil. Ne? Also es ist angeschlossen, geht ein Strom durch, wird auf der Innenseite des Anzugs, so in den Anzug reingebaut. Auf der Innenseite wird es dann ganz, ganz kalt, auf der Außenseite ganz, ganz heiß. Und wenn es irgendwo sehr kalt ist und natürlich Luft viel Flüssigkeit enthält, dann sammelt sich diese Flüssigkeit, kondensiert dann gerne an kalten Oberflächen. Kennen wir jetzt zum Beispiel vom Fenster. Ne? Zum Beispiel, genau. Ja, das wird so, es sieht auch ein bisschen aus wie die Lüftung von so einem alten Computer. Weißt du, einfach so ein, wie so ein, diese Ventilatoren oder sowas, so ein kleines Bauteil. So, okay. Das ist da reingebaut. Da sammelt sich Wasser und dieses Wasser wird dann sind sie einfach auch, sie haben es eigentlich sehr simpel gemacht, ne? Sind dann einfach in irgendeinen Bauladen gegangen, haben sich für so eine Campingausrüstung so einen Wasserfilterrucksack gebaut, den haben sie sich dann angezogen darunter und diesen Wasserfilter mit diesem Bauteil verbunden, dass das kondensierte Wasser direkt in den Wasserfilter reinkommt und dann, wie eben schon so dieses Malle-Beispiel mit Schläuchen, geht es dann Richtung Mund und du kannst dann einfach trinken.
Was? Ja. Wie sieht es so geruchsmäßig aus und wie wird es gesammelt so? Weil, also wenn du von allen Flüssigkeiten sprichst?
Genau, sie sprechen von allen Flüssigkeiten, also die drei habe ich eben schon genannt, ja. Ne? Atemluft, Schweiß und vor allem Urin, verliert man ja auch viel Wasser. Und sie behaupten, dass in dem Video, also die haben dann diesen Anzug an, und sie haben ihm dann noch einen Cosplay-Anzug gegeben, ne? so ein Framen-Kostüm. Framen heißen so diese Figuren, die diese Stillsuits tragen, ja. Ne? Sodass er nicht mehr so bescheuert aussieht, weil es ja auch wichtig, der Style ist nun mal alles. Ne? Den haben sie noch drüber angezogen und der macht ganz viel Sport und so und schwitzt ganz viel. Und sie behaupten, dass auch Urin da funktionieren könnte, der würde sich in den Schuhen sammeln.
Ja, wie ich es mir vorgestellt habe,
ja, und dann würde es ja auch irgendwann einfach an dem Ding kondensieren. Ne? Ich glaube es ihnen aber irgendwie nicht. Also er läuft auch teilweise ein bisschen seltsam, als als hättest du so Gummistiefel an, wo sehr viel Wasser drin ist. Aber ich weiß nicht. Ich hoffe einfach nicht, dass passiert ist. Sie fragen ihn alle, wie es schmeckt und er sagt warm.
Also ich sag mal
warm
so,
keine Geschmacksrichtung ist, aber...
Nur weil was möglich ist, muss man es nicht machen.
Nein, wenn es nicht nötig ist.
Ja. Aber krass, also cool. Also irgendwie cool so, aber auch Dedication, das auszuprobieren.
Ich finde es sehr, sehr cool, wenn Leute irgendwie sowas bauen, das so als Challenge nehmen und man guckt, wie kann man das realisieren. Es ist eigentlich ziemlich witzig. Und es ist ja auch wieder das Schöne, was ich ja so liebe an so Filmen, Popkultur und so weiter, dass es wiederum Leute, wie jetzt diese Ingenieure da irgendwie beflügelt, hey, lass das mal nachbauen. Ich meine, daraus entwickeln sich ja wieder andere Sachen. Ne? Also es ist irgendwie so eine nette Symbiose, sowas mag ich eigentlich sehr, sehr gerne.
Voll. Ja, wenn die Wissenschaft in den Alltag kommt oder andersrum, wenn eine Fiktion in den Alltag kommt und ja, wie auch immer. Ja, ich finde es toll. Inspirierend. Ich verliere mich.
Genau, wir warten immer noch alle auf das Hoverboard. Also das Hoverboard wurde ja schon gebaut aus Zurück in die Zukunft. Oder kennst du irgendwelche Sachen, auf die du wartest, die unbedingt mal gebaut werden sollten? Oder
die es in Filmen gibt, meinst du?
Ja, so Science-Fiction-Filme oder weiß ich nicht. Also ich habe auch mal ein bisschen gesucht.
So Erinnerungen löschen fände ich gar nicht so schlecht manchmal.
Ja.
So Men in Black, Blitzdingsen.
Ja, habe ich auch gefunden. Und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da der Zukunft schon so nah ist. Hm? Vielleicht ist es ja auch schon da und wir haben es einfach vergessen, weil wir alle schon damit normalisiert wurden, habe ich auch schon gedacht.
Ja. Die Nachricht war schon raus in der Tagesschau und dann haben sie einfach Klick gemacht und wir haben sie nur vergessen.
Nee, aber tatsächlich habe ich gesehen, dass sowas Ähnliches tatsächlich möglich ist, mit Licht Erinnerungen zu löschen. Was mich auch echt teilweise beeindruckt und schockiert hat. Und zwar steigen wir wieder tief in die Tierversuchsreihen ein.
Super.
Es gibt ein paar Neurowissenschaftler, das ist auch schon 10 Jahre alt, diese Forschung. Aber es ist trotzdem super interessant. Neurowissenschaftler, die Labormäuse mit so modifizierten Gehirnen haben, du kannst denen irgendeinen Stoff geben, sodass dann die Nervenzellen anfangen zu leuchten, wenn sie aktiviert werden.
Okay.
So was gibt es ja. Ne? Also, dass es wirklich so bestimmte Areale irgendwie so aufblinken.
Ja.
Und du siehst, ah, okay, diese Nervenzellen werden gerade benutzt sozusagen. Mhm. Und das kann ich dann eben optisch einmal sehen. Und sie haben dann eben Mäuschen genommen und denen eine nicht so schöne Erinnerung eingepflanzt, und zwar, also nicht eingepflanzt, sondern sie antrainiert, ihnen eine Erinnerung antrainiert, die man sehen konnte. Weil wie willst du testen, ob eine Maus eine Erinnerung verliert
kann's
oder
ja
so? Kannst
fragen,
ja keinen Fragebogen geben, genau. So, und zwar haben sie immer die Mäuse in so einen bestimmten Laborkäfig gesetzt und dann gab es so einen ganz leichten kleinen Stromschlag, so ein Bzzz einfach, ne? Was unangenehm ist. Und das haben sich die Mäuse gemerkt. Okay, immer wenn ich in diesen Käfig reinkomme, dann gibt es einen kleinen Bzzz. Ne? Also irgendwas, was nicht so gut tut. Und das merkte man dann irgendwann, als sie das ein paar Mal gemacht haben, dass die Mäuse schon wussten, oh shit, jetzt geht's in diesen Käfig, dass die dann wirklich in so eine Angststarre verfallen sind und wirklich so drauf gewartet haben, ne? Wie wenn du an den Elektrozaun packst, jetzt gleich knallt's mal kurz. Ne? Und dann haben sie diese Hirnareale sind halt irgendwie zugänglich für die Forscher gewesen. Ich will gar nicht wissen, wie genau, aber ist es auf jeden Fall für die möglich, mit so einem Glasfaserkabel Lichtblitze an bestimmte, ist nicht so nett, wir sind nicht mehr bei Charmed und Harm, Lichtblitze auf die Nervenzellen zu packen, wo das Gedächtnis aktiviert wurde, weil das konnten die ja sehen. Ah, Gedächtnis wird aktiviert, da muss die Erinnerung an diese Angst sein, ne, an diese, oh, jetzt gibt es gleich den kleinen Elektroschock. Da wurden Lichtimpulse draufgeballert und dann hat man gemerkt, man packt die Mäuse zurück in den Käfig und sie sind irgendwie gar nicht mehr verängstigt, weil sie sich gar nicht mehr daran erinnern, dass es hier in den Stromschlagkäfig geht.
Krass. Okay.
Das ist krass.
Es gibt auch diesen einen Film, heißt der Silver Linings, wo sich auch jemand die Erinnerung löschen lässt. Das hat ja auch ganz viele ethische Implikationen, aber also, dass wir dem wirklich so nah sind, und das schon
ja, gut,
Mäusen
also,
irgendwie ansatzweise.
Also es ist immer noch was anderes, ein Glasfaserkabel in dein Gehirn eingebaut zu haben, als dass du so einen hübschen Taschenform-Lichtblitz hast und einfach so abdrückst. Ne?
Ja.
Ist schon ein bisschen weit weg, aber es scheint irgendwie möglich zu sein, mit Licht auf jeden Fall eine Erinnerung zu löschen. Creepy, sag
übel
ich
creepy.
Dir. Übel creepy, aber auch übel faszinierend.
Das passt eigentlich ganz gut. Ich habe noch was Kleines aus der Kategorie, warum einfach, wenn es auch kompliziert und raffiniert geht, so typisch WissenschaftlerInnen. Ein deutsch-schweizerisches Forscherteam hat nämlich das deutsche Grundgesetz in einer DNA-Sequenz gespeichert und Tinte daraus gemacht und damit was gedruckt.
Ah, okay.
Ah,
in dem
ja.
Sinne, Happy Birthday Grundgesetz,
so.
Ne? Ist ja, glaube ich, am 23.05.
Genau.
75 Jahre, ne?
Genau, hat Geburtstag.
Fein.
Und das ist eine Initiative, die nennt sich DNA of Democracy, die sich da eben mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und der TU München zusammengetan hat, da mit einem Forschungsteam. Und die wollen mit dieser Tinte an die Unterzeichnung des Grundgesetzes vor 75 Jahren erinnern. Genau wie du sagst, also Happy Birthday und so. Und ganz kurz, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, warum macht es Sinn, Sachen in DNA zu speichern? Warum ist es nicht nur eine Rumspielerei, sondern wirklich macht Sinn, daran wirklich zu forschen, weil Festplatten und USB-Sticks, die gehen irgendwann sehr wahrscheinlich kaputt. Das ist so ein Bad News für unsere, keine Ahnung, 95 Backups, die wir nie wieder angucken werden oder die Digicam-Fotos von 2003, obwohl ich weiß nicht, ob das so ein großer Verlust ist. Und der Punkt ist ja auch, die Chips, die wir heute benutzen, die Speichermedien, die können nicht mehr so viel kleiner werden. Man kann aber Daten eben auf künstlich geschaffenen Molekülsträngen speichern und das Tolle ist, erstens, das soll für hunderte, Millionen Jahre halten, also weil es super haltbar ist. Und man braucht eben nur super wenig Platz und kann die DNA auch noch in ganz viele Objekte einbetten. Und der Wissenschaftler, wir haben da bei Wissen Aktuell, also zu der Redaktion gehören wir auch, wir haben da mit einem von den Wissenschaftlern gesprochen. Und der sagt, man könnte das ganze Internet ohne Probleme auf DNA speichern und dann auf der Größe eines Kofferraums zum Beispiel unterbringen. Oder auch so viele Bücher darauf speichern, dass man im Prinzip die ganze Welt damit abdecken könnte. Also es ist wirklich absurd, wie klein DNA
als Speichermedium
ist. Das ganze
Internet?
Mhm.
Also alle Katzenvideos, alles?
Alles.
Jeden?
Alles. Es ist absurd viel.
Und aber weißt du, wie das genau funktioniert? Also kannst
also,
du das
ich versuche es mal grob
erklären?
Zu erklären, genau. Also
ja.
Daten im Computer sind ja als Folge von Nullen und Einsen. Vorhanden. Und diese Nullen und Einsen, die kann man nehmen und in Nukleotide übersetzen. Und die Nukleotide sind ja A, C, G und T, also diese Bestandteile von DNA. Und da sagt man einfach, also das ist einfach eine Übersetzung. Das ist wie wenn du von Spanisch auf Deutsch übersetzt. Von Nullen und Einsen auf A, C, G und T übersetzen. Und dann kann man mit biotechnologischen Methoden eben das einfach schreiben, diese Nukleotide anordnen und dann eben auch wieder irgendwann ablesen. Also sequenzieren, wie man DNA abliest, wie in unserem Körper auch DNA abgelesen wird und das wieder in Nullen und Einsen übersetzen und dann kann man es wieder ablesen. Kleines Problem ist, dass da oft Fehler passieren. Also man muss das in einer guten Weise schreiben und man muss die DNA irgendwie chemisch schützen. Das funktioniert auf zwei Weisen. Einmal schützen funktioniert durch Einkapseln. In dem Fall haben sie jetzt mit Silica gemacht. Das heißt, es war dann so ein sandiges etwas, was sie dann in die Tinte gekippt haben. So. Genau, man kann aber auch Olivenöl nehmen oder Farbe. Und das Zweite, dann auf technischer Ebene, kann man Algorithmen mit einbauen, die die DNA auch schützen. Also so ein bisschen extra Infos, die dann dabei helfen, falls was passiert, ein Fehler, das in der Rekonstruktion immer noch zu verstehen. Das sind so die zwei Komponenten, die da passieren. Und das ist halt, also es ist richtig, richtig faszinierend, weil du kannst halt wirklich da Infos reinpacken und dann diese DNA irgendwo reinstreuen und das dann wieder nehmen und wieder auslesen. Es ist absurd. Also, mit dieser
also
DNA
es ist so eine Art biologischer SIP-Ordner, ne? Also SIP-Ordner funktioniert ja auch so ähnlich, ja. Oder? Dass du einfach das so, also da wird es nochmal ein bisschen komprimiert, ne?
Ja, na, okay, es wird auf jeden Fall klein. Es wird klein, ja. Ja. Und diese DNA, die haben sie eben in Tinte gemischt und mit dieser Tinte wurde eine Zeitung gedruckt, die Süddeutsche Zeitung, letztes Wochenende. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann man jetzt diese Tinte da abkratzen und dann wirklich das Grundgesetz lesen? Da haben sie gesagt, sie probieren es gerade selbst aus, ob das wirklich so gut funktioniert. Aber theoretisch ist es möglich. Und ich liebe es, weil das echt nur wieder so ein Beispiel ist für, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht. Es ist so raffiniert, es ist so eine irgendwie coole Idee. Leute sprechen jetzt natürlich über DNA, informieren sich vielleicht darüber, wie das funktioniert. Und ich bin fasziniert und finde es toll.
Aber es ist doch ein bisschen weird, oder? Hast du eine natürlich Zeitung in der Hand und denkst so, was ist das jetzt mit dieser Tinte? Und irgendwie.
Und was macht das mit. Können meine Zellen, jetzt habe ich jetzt das Grundgesetz in mir drin, wenn ich ein bisschen Zeitungstinte
habe? Wenn ich da einmal drüber streife oder so? Ja, stimmt.
Nee, also, weil das ist ganz kurze DNA und wenn das abgelesen werden würde in unseren Zellen, wird es einfach weggeschmissen, weil sich die Zelle so denkt, was ist das damit? Also, Grundgesetz, keine Ahnung, kann ich nicht brauchen.
Okay, so ungefähr. Ja, also, so wie bei normaler Tinte auch, würde mein Körper ja auch denken, so, okay, brauchen wir nicht.
So ungefähr, damit. Genau. Ja, okay. Aber im Gegensatz zum Grundgesetz, bitte nicht weg damit, brauchen wir ganz dringend.
Okay, damit sind wir durch mit der Folge. Ich ziehe jetzt meinen Stillsuit wieder aus. Ich bin nicht mehr durstig nach Wissenschaft.
Ich gehe mal eine Runde raus, gehe ein bisschen Regenwürmer bezirzen.
Ja. Auch einfach sehr, sehr süß.
Ja.
Charming.
Ganz, ganz charming. Ganz kurze Sache noch. Wenn ihr Bock habt zu checken, was in eurem Boden los ist, checkt mal Beweisstück Unterhose und Westerwald, falls ihr da wohnt. Tipp. So, kann man mitmachen. Kann man gerade mitmachen? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Jetzt auch bei uns in Deutschland, da sind natürlich auch die Regenwürmerboden am Berg. Packen wir euch in die Shownotes. Und macht das nächste Woche.
Macht bitte mit.
Dann hören wir
genau.
uns.
Genau. Und habt ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Grüßt euch. Ich bin die Toni.
Ich bin Kadi.
Und ich bin die Kati.
Und wenn du für die Berge brennst, dann bist du bei uns genau richtig. Bei den Bergfreundinnen.
Bergfreundinnen ist nämlich der Podcast für dein Leben mit den Bergen.
Einen Monat lang knüpfen wir uns ein Thema vor. Von A wie Alpenüberquerung, über F wie Freundschaft und N wie Notfälle bis Z wie Ziele. Und wir beleuchten es jede Woche aus einer ganz neuen Perspektive.
Wir nehmen dich aber auch mit raus, treffen Bergsportlerinnen, geben handfeste Tipps und erzählen Geschichten vom Berg.
Den Bergfreundinnen-Podcast gibt's jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.